Hallo Edgar.
Hallo Diversito.
Wir haben mal wieder einen Interviewtermin. Mhm. Ja, ich habe ein paar Fragen noch. Zum Ersten, die Menschen sind ja alle unterschiedlich, das ist ja ganz klar und offensichtlich. Und trotzdem gibt es Sachen, die jetzt für einen Teil oder für etliche Menschen doch ein bisschen ähnlich sind. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die gerne dienen. Mhm. Also die gerne was machen, was anderen Menschen nützt, die darin eine Erfüllung finden, eine Befriedigung finden. Ich glaube, ich selber gehöre auch dazu. Also mir macht es sehr viel Spaß, jetzt TV zu machen, wovon ich doch weiß oder dass es auch anderen Menschen nutzt. Oder früher habe ich auch mal meine Mutter gepflegt oder die Mutter von meiner Freundin. Und ja, das Dienen macht mir eigentlich Spaß. Gibt es da einen Fallstrick? Kannst du da was zu dienen sagen und gibt es da irgendwie ja, gibt es eine Kehrseite?
Weiß nicht, eigentlich hätte ich jetzt so spontan und da müsste ich jetzt richtig nachdenken, um eine Kehrseite zu finden, weil alles ist Dienst, ne? Alles ist letztlich mehr oder weniger Dienst am Ganzen und das Ganze dient sich selbst. Ja? Weil jetzt auch ein Lehrer ist ein Dienst, ne? Im Dienst für das Ganze. Und letztlich ist jeder von vornherein hingegeben. Ja? Und so ist er eigentlich, egal ob es jemand so sieht, auch die Leute, die jetzt da von mir aus auch am ärgsten Ego-Trip sind und die irgendwas mit Power und Durchsetzen und ich mache und ich tue und ich erschaffe, aber ohne Dienst, sondern halt als Willens durchsetzen. Auch die sind letztlich im Dienst, ohne dass sie es wissen, meinetwegen. Die werden ja genauso benutzt. Ja, die werden ja jeder ist hingegeben, jeder ist im Dienst eigentlich. Und das ist dann eigentlich eine recht ursprüngliche Form, wo man es dann halt bewusst lebt. Also ich sehe da eher nur Positives. Das ist halt der Bhakti- bzw. Karma-Weg, ne? Das ist da kombiniert in diesem Dienst. Das ist der Dienst am Ganzen. Und das ist, es kommt nur darauf an, ob es dann selbst Freude macht. Der Fallstrick ist dort, wenn es keine Freude ist. Der Fallstrick wäre dann dort, wenn man es macht, so in Order tun, weil man gehört hat, man will als guter Mensch wirken oder scheinen es für andere. Dort könnten Fallstricke sein. Ja? Wenn Leute dann auf so einem Helfertrip oder so sind und dadurch dann, um dadurch eine Anerkennung zu bekommen, würde ich noch gar nicht so als Fallstrick sehen. Machen auch wahrscheinlich einige. Nur deshalb. Ja. Aber das sehe ich weniger. Das sehe ich, vielleicht gibt es das in, dann müsste wirklich mich erinnern, dass wenn ich sowas das letzte Mal gesehen habe, dass da jemand so drin gehängt ist in sowas. Aber normalerweise ist das einfach, wenn es aus dem Herzen kommt und wenn das Freude bereitet, dann ist es das, was man eigentlich tun soll fast. Ja, weil man sollte, und darum hochkommen, es gibt ja was soll, man soll immer dem folgen, was einem Freude macht. Für einen selbst, weil das ist dann auch für die Welt das Beste. Automatisch, egal was es ist. Wenn die Freude zurückkommt, auch von innen heraus.
Genau, aber man muss immer wieder zu sich selber zurückkommen und schauen, ob es stimmt und trotzdem auch, was sind die eigenen Bedürfnisse, stimmt das mit denen überein?
Richtig, ja.
Nun kann es sein, dass man eben in so eine Situation kommt, zum Beispiel den Menschen zu pflegen, in eine Situation, die man grundsätzlich voll bejaht. Mhm. Also wo man sagt, ja, das mache ich, da gehe ich drin auf, das steht einfach an. Aber trotzdem kann es dann einzelne Momente geben, wo es einem zu viel wird oder wo man lieber was anderes machen würde, aber wo man einfach da drin ist. Was würdest du dann raten?
Es gibt da letztlich kein richtig und falsch. Es kann in manchen Situationen oder für manche Menschen richtig sein, da einfach nur durchzugehen, wenn das nur eine kleine Hürde ist. Ich meine, da ist dann so, das sieht man dann auch, wenn das immer wieder kommt. Ja, wenn wer rausflüchtet und das deswegen abbricht, aber es kommt wieder, dann sieht man, dass der Abbruch nicht das Richtige war sozusagen, sondern dass man da halt selbst über einen kleinen Berg drüber muss. Ja, wenn der Berg so klein ist, ich meine jetzt vor allem zeitlich, ja, dann ist meist sinnvoll, da mal zu schauen, ne? Wird es immer schlimmer und immer schlimmer, dann ist was anderes. Dann würde ich wahrscheinlich dann überlegen, dann wird es zu einem Trip oder dann wird es zu einer Selbstaufopferung, die ja dem anderen dann auch nichts mehr bringt, weil es nicht mehr mit Liebe geschieht. Weil es nicht mehr so sein soll, sozusagen, wenn nichts mehr zurückkommt, wenn es nur mehr bergab geht, jetzt psychisch, von der Energie. Selbstaufopferung muss nicht immer bergab gehen. Ja? Das Wort fällt mir jetzt gar nicht so, dass ich das gebraucht habe, weil das kann auch was Positives sein. Ja? Wenn man einen kranken Alten pflegt bis zum Tod, der Mann, seine Frau oder die Kinder, die Eltern, das kann auch eine positive Erfahrung sein, wo er viel zurückkommt. Aber wenn es so weit geht, dass wirklich das Selbst aufgeopfert wird, im wahrsten Sinn des Wortes, dann nicht. Ne?
Also es kann was sehr Positives sein. Also ich habe es zum Beispiel auch so erlebt, also wie ich meine Mutter gepflegt habe, das war überhaupt keine Frage, ob ich das mache oder nicht. Das hat sich so ergeben und eine andere Alternative kam einfach nicht in Frage. Aber es besteht auch jetzt keine Verpflichtung. Ne? Also wer Eltern hat und wenn die bedürftig werden, wenn jemand nicht den Impuls hat und nicht fühlt, dass das seine Sache ist, dann...
Dann schadet, wenn man es mit einem Widerwillen macht, schadet es mehr als es nutzt, bin ich überzeugt. Ja, weil dann ist es besser, es wird von Existenz eine andere Lösung gefunden, ja, als da eine Lösung, die dann niemandem was bringt, weil es bringt ja beiden dann nichts, ne, wenn es nicht mit Liebe geschieht. Ja, weil das Hauptmotiv zur Aufopferung zu bringen, ist ja immer Liebe. Ja, und wenn das da ist, ist super. Ja, und wenn nicht, dann hat das keinen Sinn.
Wie ist es für den, dem das geschieht, also der das empfängt, ja, der kann einfach nur annehmen oder was kannst du zu jedem Menschen sagen, die in der Position sind?
Ja, also wenn es mit Liebe geschieht, also wenn es dann annehmen, klar, dann es bleibt ja auch dann gar nichts mehr anderes übrig und es ist vielleicht dann eine letzte Chance auch, wenn es wirklich zu so einer Situation kommt, dass er wirklich, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, so ein alter Mensch, der gepflegt wird und eigentlich auf seinen Tod wartet, ist es die letzte Chance, auch in Frieden zu kommen mit dem Ganzen, also mit dem Ganzen an sich, mit dem Umstand, dass Sterblichkeit gibt, dass Leid gibt und auch das in Frieden zu kommen mit der Hingabe, sich hinzugeben, so eine letzte Hingabemöglichkeit, sich dem Ganzen hinzugeben und sich geliebt zu fühlen, das kann dann auch nur eine wunderschöne Erfahrung sein, wenn man sich dem öffnen kann und möchte. Ne? Viele können es nicht und wollen sich nicht so hilflos fühlen und so bedürftig und angewiesen auf Hilfe, aber das kann eine wunderschöne Erfahrung sein und da kann man dann einfach Danke sagen dazu, ne? Und das annehmen, würde ich unbedingt so sehen.
Osho hat es ja auch, glaube ich, gesagt, oder ich habe so gehört, dass also der Tod selber auch nochmal eine große Chance für Hingabe ist, für Aufgaben.
Ne? Die letzte. Ja, absolut. Da noch rein zu entspannen. Ja. Und zu sagen, okay damit zu sein.
Jetzt habe ich schon ein Stichwort gesagt, Osho, du bist auch bei Osho gewesen. Mhm. Kannst du mal darüber was sagen, wie du ihn erlebt hast und ist er in irgendeiner Form jetzt noch präsent für dich? Und
ich hole ein bisschen aus dazu. Persönlich habe ich ihn ja nie erlebt. Direkt. War aber schon relativ lang ein Begleiter. Halt in virtuellerer Form, jetzt nicht in der verkörperten Form. Das erste Mal habe ich von ihm gehört in den 70er Jahren, da war ich so gerade am Sprung zum Jugendlichen und da hat meine Stiefmutter hat damals erwähnt, dass da eben so diese Sekten jetzt gibt und die ist ja ganz schlimm, weil die machen Gruppensex.
Das fandst du interessant.
Das fand ich dann total interessant und habe gedacht, hey, wow, das klingt ja gut. Ich war so 12 Jahre, also so meine eigene Sexualität ist da gerade erwacht erst gewesen. Ne? So Mitte, wirklich so Mitte der 70er Jahre, 75 sowas gewesen. Aber leider habe ich es dann nicht geschafft, also wirklich leider, ist dann mein Leben anders verlaufen, dass ich nicht dann in die 80er Jahre oder so da dabei war. Ja? Da hat mein Weg dann woanders hingeführt und erst Anfang der 90er Jahre bin ich dann vermehrt mit Sannyasins in Berührung gekommen durchs Tantra. vor allem durchs Tantra. Und dann ist das mein Weg geworden und plötzlich war ich irgendwann, das hat sich dann Schritt für Schritt ergeben, über die Jahre war ich nur mehr von Sannyasins umringt und auch meine Lehrer waren großteils dann Sannyasins, die Bodhi Avinasha auch und andere. Und dann bin ich halt irgendwann in Pune gelandet, wo aber Osho schon gegangen war, ja, als Körper sozusagen. Und das war dann halt witzig, dass als ich dann das zweite Mal in Pune war, haben wir entschlossen, Sannyas zu nehmen. Was interessant war, weil eigentlich war das noch, ich würde fast sagen, eine Ego-Geschichte ein bisschen dabei. Ich war zwar schon voll von Osho zu der Zeit schon überzeugt, aus dem Grund, weil er genau das gesagt hat, was ich mir eh immer gedacht habe. Ja, da war einfach ein großes Ja. Drum ist ja das, was ich jetzt Schülern oder Suchenden empfehle, wenn sie einen Guru suchen, einfach auf das zu hören, wenn man ein Ja dazu hat. Ja? So ein großes Ja. Ne? Und bei Osho war bei mir das Ja immer wieder, egal was er gesagt hat. Das war eindeutig das, was meine eigene Meinung hochgekommen war oder meine Gedanken drüber waren. Natürlich nicht das, was er über Leuchtung gesagt hat, weil das habe ich nicht gekannt. Ja, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber das Gesellschaftskritische und all die anderen Sachen. Ja? Egal, ob er über Liebe, über Sex oder Beziehungen geredet hat, da vor allem, als politische, egal was er so gesagt hat, da war immer nur ein Ja. Und darum habe ich mich dann dazu entschlossen, noch dazu, weil ich, da wollte ich dann ein fünfwöchiges Tantra Intensive machen. Das war das letzte, was die Suda gegeben hat in Pune. Und da war halt auch Bedingung, Sannyasin zu sein, obwohl ich jetzt schon lange dort dabei war, ich muss sagen, habe mich dazu entschlossen, okay, jetzt mache ich es. Weil was mich ein bisschen gestört hat, war so dieses, ihn als endgültigen Meister anzunehmen und alle anderen Schüler, alle anderen Lehrern fast schon, nicht? Es hat mit keinem Abschwören, aber so ist es bei mir angekommen. Nicht? Aber darum war da ein bisschen Widerwillen lang dagegen und so das Ego ja so weit aufzugeben, so ihn dann als Meister anzuerkennen, der regelrecht über einem steht, das war halt auch nie so meines. Ich war immer so eher auf Augenhöhe mit Lehrern. Aber da habe ich es dann gemacht, ne? So egomäßig, ich will das Tantra intensiv, also jetzt muss ich es alles nehmen. Und das war wirklich echt intensiv. Also im Vorbereitungsgespräch hat es da schon Phänomene gegeben. Und Sannyas selbst war dann auch recht schön. Und an dem Abend, ich erzähle es jetzt das erste Mal so ausführlich, passiert halt jetzt gerade so, an dem Abend ist das auch eingeläutet eigentlich worden. Ich bin ja zwei Tage nachher quasi, egal wie man es jetzt nennt, erwacht, gestorben, verleuchtet, egal wie. Das war zwei Tage nach der Sannyasnahme. Und das war eigentlich schon direkt nach der Sannyasnahme ist passiert, dass ich eigentlich in ein Trouble gekommen bin, in so ein Liebesdrama, dass mein Ex gekommen ist mit ihrem Neuen, mir zu Sannyas gratulieren. Und es war für mich eigentlich die Hölle, dass ich da auch noch den Ex, den neuen Freund an der Hand hat und so. Und mir jetzt da gratuliert zu Sannyas. Da habe ich mir gedacht, jetzt hat sie mir mein Sannyas ruiniert und wollte eigentlich nach Hause gehen, die Gefühle fühlen. Nicht? Wie man es so da tut, jetzt bin ich eigentlich am Boden zerstört und das muss ich jetzt fühlen gehen. Und da sperre ich mich jetzt in meinen vier Wänden ein und gehe meditieren, statt dass ich Sannyas feiere. Ne? Und dann war irgendein Impuls in der Garderobe, im Pune, im Ashram, da habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht, das lassen wir mal Sannyas nicht verhauen und gehe in die dortige Disco, an die Bar und möchte auch feiern und so. Und da hat das alles seinen Lauf genommen. Da habe ich dann eine Begegnung gehabt mit einer Frau, einer älteren Sannyasin, und das hatte ich noch nie erfahren. Also ich habe viel vorher schon mit Kundalini-Tantra und Kundalini-Yoga viel gemacht, jahrelang. Aber das war halt immer so eine visualisierte Energie oder halt eine sexuelle Energie gespürt oder es steigt was auf und dieses Zittern und was weiß ich alles. Das hat es alles gegeben, aber da war was anders. Da war Berührung und das hat sich angespürt für mich. Das war ganz komisch. Da hat sich dann der Körperteil selbstständig gemacht, in dem Fall der Arm. Und das hat sich angefühlt als, das klingt jetzt im Nachhinein so blöd, als ja, als fast wie eine Art Übertragung. Ja. Also eine Energieübertragung auf eine ganz andere Art und Weise. Also nach der Sanasnahme, das war 2-3 Stunden später. Und da war wirklich was ganz komisch und was wirklich, wo ich das erste Mal in meinem Leben eigentlich in der Kundalini erst wirklich richtig gespürt habe. Also wirklich gespürt habe, was Kundalini wirklich ist. Nicht einfach nur Wärme oder sexuelle Energie oder viel Aufregung und Zittern und was weiß ich, sondern echt wie 1000 Volt. Ja. Und ich dachte, damals war ja noch nicht quasi, habe ich ja die Wahrheit noch nicht gesehen und es hat für mich so gewirkt, das war wieder so, wenn man dachte, ist das jetzt eine spirituelle Conspiration oder irgendwas, hat man mir ja was ins Essen gegeben, vielleicht irgendeine Droge oder so. Also ich habe dann verschiedene Gedanken, aber ich habe da Osho extrem gespürt, aber nicht Osho als diese Figur, als diese Person, als dieser Mensch, als dieser Körper, sondern Osho war für mich damals, ist gleichbedeutend mit Existenz selbst, also mit dem Universum selbst. Also Existenz, Osho als Existenz, sozusagen. Das war für mich ein Synonym, das war das Gleiche, ob ich da Osho oder Existenz sage. Und ja, und das ist dann innerhalb der 2 Tage, hat sich das, um das jetzt abzukürzen, öfter wiederholt, dieses Energiephänomen, bis das dann, und auch Aufstiegsphänomen, auch in der Wirbelsäule, bis zum Herz und so, und bis das dann 2 Tage später durchgebrochen ist, halt bis in den Kopf, und dann ich sozusagen als Person eigentlich verlöscht bin dabei. Ursprünglich, also der Edgar, der bis dahin gelebt hat. Ne? Und eigentlich hat mein Sanyas, das muss man schon so sehen, gleich 2 Tage später dadurch geendet, ja, der Sanyasin, den eigentlichen Sanyasin, ja, Anand Vatman hat der geheißen, ich habe ihn dann länger noch so genannt, aber eigentlich ist er nach 2 Tagen gestorben, also ich war nur 2 Tage lang Sanyasin. Und aber nachher dann noch irrsinnig lang Osho sehr direkt, also extrem verbunden. Also es war dann nicht nur mehr, ich habe auch dann verstanden, was er, wenn er über Erleuchtung gesprochen hat, gemeint hat. Also habe auch dann wirklich alles von ihm verstanden und habe mich dann gefühlt, ja, da spricht einfach nur Wahrheit. Ich habe mir dann auch lang gedacht, ich kann ja da gar nichts mehr, da gibt es ja nichts zu lehren oder da gibt es kein Buch zu schreiben, weil er hat eh schon über alles gesprochen. Und da ist irrsinnig viel niedergeschrieben worden. Und es war mal ein Jahr noch eine sehr intensive Zeit, wo er noch wirklich, ich ihn auch direkt als Meister gesehen habe. Und wir uns auch in die Augen geschaut haben. Also in jedem Bild, jedes Bild, das ich dann von ihm gesehen habe, war dann lebendig. Ja, als würden wir uns jetzt direkt anschauen. Zeit ist ja eigentlich Illusion. Und würden wir uns halt über das Bild begegnen. Und von anderen Meistern und anderen Erleuchteten und so habe ich ja lang nichts gehört. Auch von Advaita habe ich nichts gewusst zu dem Zeitpunkt. Osho war für mich der einzige Erleuchtete, den es da dann im 20. Jahrhundert gegeben hat. Von Ramana habe ich alles erst dann schrittweise später erfahren, und dass da andere gibt und dass da eigentlich Advaita gibt, was eigentlich die Lehre darüber ist, die Philosophie darüber ist. Und Satsangs und so. Ja, und irgendwann ist dann auch die andere Phase gekommen, ne? Die kritische Phase, ja, wo man muss sich auch lösen, ne? Und das ist dann auch gekommen, ungefähr ein Jahr später hat es dann angefangen, dann habe ich schon auch gesehen, was auch alles falsch gerannt ist, was sind aber jetzt, ja, wo man die kritische Phase wieder hinter sich lässt und dann eigentlich einen neutraleren Zugang hat, was auch einfach auch dazu gehört. Ne? Sowohl die kritische Phase, sowohl die Kritikerphase, wo man sagt, okay, das hat nicht gepasst und das, als auch das, wo der Guru wirklich vom Sockel abgerissen wird, sozusagen, das gehört ja auch dazu. Und auch, dass man sieht, dass das okay war, dass das so war. Also auch damit wieder in Frieden zu kommen und sagen, viele Sachen, die da gelaufen sind, waren vielleicht nicht ganz so, wie man es vielleicht selber, ich will nicht so mir anmaßen sagen, wo man es selber nicht gemacht hätte, aber wo man zumindest in Frieden kommt damit und sagt, das hat zu der Zeit genau so laufen müssen. Und das ist total okay. Und er ist für mich noch immer eigentlich einer der wenigen, der wirklich eine allumfassende, aus meiner Sicht, eine allumfassende Erfahrung gehabt hat, die ich anderen nicht zugestehe, vielen nicht zugestehe. Das muss ich sagen. Ist so.
Ja. Löst es bei dir was aus, wenn jetzt Leute über Osho sagen, ja, Puna und so, das war ja alles toll, aber nachher, wie er in Amerika war und, also die das so im Nachhinein so ins Negative ziehen?
Nicht mehr. Ich verstehe es. Ich kann es verstehen, dass sie es tun, weil da war sicher auch viel Negatives. Aber es löst nichts aus. Ja. Das habe ich aber schon hinter mir. Es hat schon was ausgelöst. Also es hat, wie ich das erste Mal das Buch gelesen habe, was dieser eine, da hat sie den Film gegeben vor 2 Jahren, wo die Schiele und noch ja.
Leibwächter.
Und der hat ja auch ein Buch geschrieben gehabt und es war sehr kritisch und da haben wir richtig geärgert, wie ich das gelesen habe, weil das habe ich gelesen, nachdem ich schon meine eigene Erfahrung hatte und da war so, der hat ja keine Ahnung, was schreibt der da aus dieser dummen Sicht und so. Aber das ist, ich kann es verstehen, ne? Ich kann es nachvollziehen und löst nichts mehr aus. Ne? Das ist halt, wird halt nachher drüber geredet, damit muss man leben, damit hat auch er leben müssen. Ne?
Beim nächsten Rainbow Spirit Festival in München, Pfingsten, Ende Mai, da wird es eine Podiumsdiskussion geben zum Thema spirituelle Arroganz. Ist ein Thema, was mich auch interessiert, wo ich auch jetzt gerne mit dir drüber sprechen würde. Also ich würde darunter verstehen, dass jemand, weil er sich selber auf dem spirituellen Weg sieht oder als spiritueller Mensch meint, das ist nun jetzt doch was Besseres als andere Menschen, die das nicht sehen können. Also das würde ich als spirituelle Arroganz sehen. Also meine Frage jetzt, was würdest du darunter verstehen unter spirituelle Arroganz und was kannst du zu dem Thema sagen?
Also meist hauptsächlich Menschen, die auf dem Weg sind und einen spirituellen Weg verfolgen und deshalb glauben sie, sind was Besseres oder sie machen, sie sind weiter oder
so. Ja, es gibt ja auch unter das Thema würden vielleicht auch fallen, es gibt Lehrer, von denen welche Menschen, die vielleicht nicht in Resonanz mit ihnen sind, also die sie nicht ansprechen, sagen, der scheint mir arrogant zu sein. Ne? Das gibt es ja auch.
Ja. Ich würde generell sagen, es ist natürlich interessant, wenn Spiritualität und Arroganz zusammenkommen. Ja? Aber Arroganz ist ja eigentlich einmal dieser Wesenszug, den man haben kann oder nicht, oder teilweise hat oder nicht, der eigentlich davon unabhängig ist. Das heißt, bei einer spirituellen Erfahrung, wenn das jemand macht, der arrogant ist oder vorher schon arrogant war, dann wird er nachher vielleicht auch arrogant sein und wird die Spiritualität für die Arroganz benutzen. Also viele, bin ich überzeugt, die jetzt zum Beispiel eben spirituell arrogant sind, weil sie sich da weiterfühlen oder weil sie meinen, sie sind weiterentwickelt oder eben sich unterscheiden von anderen, die sind vorher mit einem anderen Thema arrogant gewesen, sei es ein berufliches, sei es ein Studium oder schülerisch oder egal was, nicht? Oder körperlich, ja? Woher man immer die Arroganz bezieht, das ist dann nur verlagert, dann ist halt auf Spiritualität verlagert. Aber das kommt sicher oft vor, das ist klar. Gehört er teilweise zum spirituellen Weg. Also ich will es auch nicht ganz verurteilen, obwohl es natürlich schon eigentlich verurteilenswürdig wäre. Aber ich kann mich selber erinnern, das war ebenfalls bei mir ein paar Tage vorher, dass mir bewusst erst wurde, ja, dieser Satz, der hat dann viel in mir bewegt, das war, weil du mit Gruppen vorgefragt hast in Pune bei einer Aum-Meditation. Vom Viresh heißt der. Ne? Und da ist der Satz gewesen, ich will etwas Besonderes sein. Ja? Und der Satz ist mit mir gegangen, unterbewusst, ja, also ohne dass ich es wusste, bis ein paar Tage vorher. Das heißt, das hat sich auch durch ein Leben lang gezogen. Das will eigentlich jeder wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Eigentlich fühlt sich ja jeder sogar, müsste sich jeder, der sich selbst nahe ist, müsste sich eigentlich selbst so fühlen als etwas Besonderes, weil jeder etwas Besonderes ist. Es gibt nämlich nur einen. Ne? Und der ist etwas Besonderes oder das ist etwas Besonderes, weil es gibt nur das. Und eigentlich ist es ein Echo, ja, von diesem Gefühl, dieses eine Universum zu sein. Nur dadurch, dass man es nicht wirklich weiß und nicht weiß, dass alle anderen genauso etwas Besonderes sind und wir alle ja dieses eine Besondere teilen, möchte man dann noch besonderer sein. Ja? Und ich glaube, das ist die Sucht danach, im spirituellen Weg, das zu leben. Ich bin weiter, ich ja, das ist bei vielen mit dabei. Also ich würde es nicht generell verurteilen, dass es so ist, das Phänomen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, dann auf der sozialen Seite mit solchen Menschen zu sein. Ja? Und vor allem, was halt das Gravierendste ist, es ist nicht wahr. Das heißt, diese spirituelle Arroganz baut eigentlich auf eine Art Selbstlüge oder sowas auf, ne? Wo man nichts dafür kann, wenn man die Wahrheit nicht kennt. Ja? Weil das ist halt so, ja? dass man nicht weiß, dass der andere auch ich ist. Ja? Und nur dadurch, dass ich glaube, dass ich wer anderer bin, ja, als der andere vor mir oder die andere vor mir, erst dadurch kann ich überhaupt arrogant werden. Weil, wie soll ich arrogant sein, wenn ich weiß, der andere, jetzt im Satsang zum Beispiel, ja, ich habe oft immer wieder das Bild, wenn jetzt da Leute sitzen, dann sitzt da Gott und sonst niemand. Ja, und da ist kein Raum für Arroganz, eigentlich. Wenn es dann trotzdem passiert, dann wird eben da so Charakterzüge werden dann ausgelebt vielleicht, ja, die man verbrennen, dann ist das ein Teil vom Verbrennungsprozess, hoffentlich, der dann irgendwann aus ist. Aber eigentlich im Angesicht der Wahrheit hat Arroganz keinen Platz. Und am spirituellen Weg passiert es aber. Und das ist schade. Ja, ich verstehe es, wie gesagt, warum es passiert. Aber es ist halt schade, weil es geht an der Wahrheit vorbei. Ja. Es geht an der Liebe vorbei. Ja. Dem Augenblick, wo man sich anderen gegenüber überlegen fühlt. Also das verstehe ich als Arroganz. Das ist eben diese spirituelle Arroganz, ist das dann, wenn man sagt, okay, ich meditiere, ich mache dies, ich mache das, oder ich bin schon da und da weniger identifiziert und der andere ist ein Bauarbeiter und tut jeden Abend Fernsehen. Ne? Das ist dann so die spirituelle Arroganz, die sich dann da ergeben kann und so ein Herunterblicken. Ne? Und das ist letztlich nicht spirituell. Weil es nicht sieht in diesem anderen den Spirit, der ebenfalls Gott ist.
Aber es ist einfach ein Phänomen, was eben das Leben unterstützt, weil sonst würde es ja nicht geben. Ne?
Genau. Also
anscheinend würde das Leben so die Erfahrung machen.
Ne? Man muss ja so sehen, das andere, das Beispiel, das, was ich da bringen wollte, vor, das ist auch die Pflanze, die versucht einfach ans Licht zu kommen. Ja, zu wachsen, schneller und höher zu wachsen als die Nachbarpflanzen, damit es von der Sonne was abbekommt, als Überlebenswille, weil wenn es das nicht tut, geht es ein, dann steht es selber im Schatten von einem anderen großen Baum und kriegt kein Licht ab. Dieser Kampf ums Leben, ums Licht, um die Ressource sozusagen, ist dem Leben eingebaut. Das ist halt so. Ja, damit muss man leben, dass es so ist. Und das zeigt sich halt auch, dann auch daran. Ne? Aber man kann auch spielerisch damit umgehen. Ja. Wenn jemand dazu neigt, dann kann man sich ja auch sozusagen so ein bisschen über sich selbst lustig machen und über die eigene Arroganz lustig machen. Dann ist ja auch okay, dann gehört es dazu, dann ist es halt da und ist einfach, jo.
Ist es immer nur der Verstand, der vergleicht?
Ja, im Prinzip schon, ja. Was ja auch okay ist, aber er kann sich auch sparen, weil es bringt ja nichts.
Ja, es ist nur in praktischen Sachen.
Ja. Praktisch.
Praktische Sachen. Preise vergleicht
oder ja, Preise vergleichen oder so. Stimmt, ja.
Aber jetzt Menschen bringt nichts.
Nee, vor allem, wenn man sich selbst vergleicht, weil dann hat man immer irgendein Ideal, nicht? Im Außen und das bringt es nicht, weil in dem anderen steckt auch nur ich drin. Ja? Ob ich es jetzt weiß oder nicht, nicht. Also allein deshalb schon ist das. Da lebe ich dann halt eine andere Form. Ne? Jeder hat seine eigenen Schönheiten, Talente oder